Bante wird im August 70 Jahre alt. Er wurde 1925 geboren. Die Mutter war meistens Hausfrau und der Vater Handwerker. Verschiedene Berufe, im Wesentlichen Möbelrestaurateur. Vorerst war seine Kindheit ziemlich normal. Doch dann im 8. Lebensjahr gab ursprünglich große Aufregung. Viele von euch kennen die Geschichte. Es wurde ein schwerer Herzfehler diagnostiziert und der Spezialist, der herangezogen wurde, schlug also Alarm und sagte, völlige Bettruhe. Ja? Und nicht nur völlige Bettruhe, möglichst den Kopf nicht drehen. Ja? Also wirklich extrem, das wurde ihm gesagt. Ja? Er durfte nicht aufstehen, er durfte keine Leute treffen. Die einzigen Leute, die er sah, war die Mutter, der Vater und den Arzt. Für 2 Jahre ging das also so. Jede Aufregung vermeiden. Und was tut man, wenn man da liegt und nichts zu tun hat und ein lebendiger junger Bub ist? Er las, er entdeckte das Lesen und er entwickelte einen enormen Appetit für Bücher und las sehr schnell und sehr viel. Und das kulminierte also darin, dass ihm, also der Vater muss dann dauernd zur Bücherei gehen, neue Bücher heranbringen, also der arme Mann, das muss also schon Zustände angenommen haben. Er hat, glaube ich, ursprünglich versucht, so mit kleinen, so, ja, was wir heute Mickey Mouse Heftchen, so kleine Heftchen ihm zu geben. Und die hat also Bante so, 20 Minuten später hat er das nächste verlangt, die nächste Nahrung verlangt. Wie so diese kleinen Vögelchen, die immer wieder den Schnabel aufsperren. Ne? Und er hat schließlich eine Kinderenzyklopädie geschenkt bekommen, 61-bändig. Und die hat ihn dann also auch mehrere Monate gut versorgt. Die hat also sogar Bante ja für den Rest dieser Krankenzeit weitestgehend gut stillgehalten und stillgelegt. Und er hat also dann sehr viel in dieser Enzyklopädie gelesen, die wohl auch sehr berühmt war und sehr schön mit Farbbildern und ihm auch sehr viel Wissen vermittelt hat, den Grundstock seines Wissens überhaupt. Dann wurde ein zweiter Spezialist herangezogen und die Diagnose war Fehldiagnose des ersten Arztes. Bante darf wieder aufstehen. Und er muss das Gehen neu lernen. Ja? Einer seiner autobiografischen Schriften heißt Learning to Walk. Ja? Er muss das Gehen neu lernen. Bante verbringt Freizeit mit einer Gruppe, die heißt Boys Brigade. Das ist so eine Mischung aus Kirchengruppe und Pfadfinder. Da ist er also auch über Jahre dabei. Und in seiner Jugend entdeckt er dann die Klassiker zuerst des Abendlandes, dann des Ostens. Und schließlich entdeckt er das Diamant-Sutra und das Sutra von Wei Lan. Und diese beiden buddhistischen Schriften im Alter von, ich weiß nicht, ob es jetzt 14 Jahre oder 16 war, ich glaube 16 Jahren, machten also einen sehr tiefen Eindruck auf ihn, einen einschneidenden Eindruck. Ich lese mal vor, was er sagt. Das Diamant-Sutra zeigte mir, dass ich Buddhist war und immer gewesen bin. Das Diamant-Sutra war mir nicht neu. Ich hatte es vor Zeiten gekannt, geglaubt und verwirklicht. Und es zu lesen, brachte mir etwas in Erinnerung, was ich vergessen hatte. 1943 wird Bante gemustert und einberufen. Nach der langen Krankheit hat er zumindest erwartet, dass er dann nicht in die Armee eingezogen würde. Aber nein, er bekam also T2, wie wir damals sagten, als ich gemustert wurde, T2, zwei Arme, zwei Beine. Und er wurde also auch eingemustert und einberufen. Und nach Asien abkommandiert. Dort bleibt Bante 20 Jahre und nach Kriegsende mit 24 wird er Mönch. Die ursprüngliche Einsicht und die Verbundenheit mit dem Buddhismus hat sich also vertieft und fortgesetzt und würde sich nie mehr wieder verändern in seinem Leben. Er wird Mönch und bekommt den Namen Sangharakshita und das heißt der Beschützer des Sangha. Und dann folgen Wanderjahre als bettelnder Mönch. 1925 besucht er die Himalayas. Und sein damaliger Lehrer Kashyapji, sein erster Lehrer, der mit ihm reiste, als er in Kalimpong ankam, sagte zu ihm, bleib hier und arbeite für den Buddhismus. Also das ist ein Satz, der wohl auch Bante sich tief eingeprägt hat. Bleib hier und arbeite für den Buddhismus. Und das hat Bante dann auch gemacht. Innerhalb von 2 Monaten hatte er also auch schon seine ersten Aktivitäten begründet. Denn ein eigenes Freizeit- und Jugendzentrum hat er gegründet, wo unter anderem auch Tischtennis gespielt wurde, wo er einfach Kontakt bekam zu Jugendlichen, jungen Männern, jungen Frauen und so weiter und so weiter. Einfach Kontakt bekam, auch mit den Leuten in Kalimpong. Später gründet er seinen eigenen Vihara, Vihara ist eine Mischung aus Wohnort, Tempel und Kloster. Dieser Vihara wurde ihm vorausgesagt von einem seiner tibetischen Lehrer, dass er einen Vihara haben würde in Kürze. Und er gab ihm sogar einen Namen dafür. Und Bhante sagt, also betont, dass diese Voraussage seines damaligen Lehrers, seines tibetischen Lehrers, gemacht wurde zu einem Zeitpunkt, wo es fast unmöglich schien, dass er das so schaffen würde. Er trifft viele spirituelle Lehrer und Lamas und hat also auch weitere Lehrer dann in dieser Zeit. Und er lebt die restlichen 14 Jahre seiner Asienzeit in Kalimpong in den Himalayas. Bhante ist also in gelber Kutte. Er ist ein Mönch des Theravada. Aber bleibt dabei nicht stehen, lässt sich davon nicht einengen, von diesen Kategorisierungen sozusagen. Und von Dado Rinpoche bekommt er die Bodhisattva-Ordination und 64 Gelübde. Ja? Was also formal das Bekenntnis auch zum Mahayana war. Was höchst ungewöhnlich war. Was also auch Leute positiv verwirrte. Ja? Sie konnten nicht mehr so gut einstufen, kategorisieren und so ja, sagen, ja, das ist unser Theravada-Mönch. Ja? Es machte auf einmal auch noch was anderes innerhalb des Mahayana. Und dann hat er auch noch tantrische Initiationen genommen. Und zwar einige von verschiedenen Lamas, die dann halt auch besuchten, die auf Besuch waren in Kalimpong. Was sicherlich dann zu bei einigen Leuten, die auf sehr starkes Klassifizieren und Einteilen bestehen, zu hoher Verwirrung führte. Bhante bleibt aber nicht nur in Kalimpong. In der kühlen Jahreszeit reist er also auch in die Ebenen von Indien und macht also Vortragstouren durch ganz Indien. Konzentriert sich besonders auf Maharashtra, ne? Und ist also weithin auch bekannt als brillanter Redner. Er ist Mitherausgeber des Mahabodhi-Journals. Und Maharashtra wird ein besonderer Stützpunkt sozusagen für ihn, weil er eine besondere Verbindung zu einem großen Inder aufbaut, nämlich Dr. Ambedkar. Ich habe einige davon schon gehört. Das war der Anführer, der über der vormaligen Unberührbaren. Und ich sage einfach mal zwei, drei Worte zu diesen Unberührbaren, weil es einfach so bewegend ist, was die Verbindung auch ist zu unseren Ordensmitgliedern in Indien. Unberührbare sind die unterste Kastenschicht, ja, des hinduistischen Klassensystems sozusagen oder des Gesellschaftssystems. Ihre Angehörigen werden also wie Dreck behandelt. Das ist also ist gar kein anderer Ausdruck dafür. Sie müssen unter anderem den Code auflesen der anderen. Sie dürfen nicht im Klassenzimmer sitzen, wenn sie überhaupt zur Schule vorgelassen werden, das ist noch die Frage. Es geht sogar so weit, dass Mord an ihnen nicht als Straftat geahndet wird. Ja. Ich habe also auch selbst Berichte gelesen, wo Mord an Unberührbaren nicht geahndet wird, weil da gibt es nichts zu ahnen, nach Ansicht der Kastenhindus. Und Dr. Ambedkar war ein Unberührbarer oder als Unberührbarer geboren und hat sich aufgearbeitet, emporgearbeitet, hat eine Erziehung genossen, was schon ungewöhnlich war, hat sogar im Ausland studiert, in Bonn unter anderem, in London, hat mehrere Abschlüsse gemacht und war ein hochqualifizierter Mann und hat später sehr entscheidende Rolle gespielt in der indischen Politik. Er war also wirklich berühmt und es war ihr großer politischer Anführer. Und dieser Dr. Ambedkar tritt zum Buddhismus über. Nach langem Suchen, Bemühen innerhalb des Hinduismus die Lage der Unberührbaren zu verbessern, kam es zum Schluss, das hat überhaupt keinen Sinn, wir müssen aus dem Hinduismus austreten. Und er hat sich dann eine Religion ausgesucht, die passendste ist, die beste für seine Leute, für seine Millionen von Anhängern. Und das hat er sich dann nach Jahrzehnten des Überlegens, hat er sich für den Buddhismus entschieden. Und Bhante war einfach als Freund und Berater an seiner Seite. Dr. Ambedkar hat ihn sogar gebeten, die Zeremonie durchzuführen, an der er und 380.000 seiner Anhänger auf einen Schlag zum Buddhismus übertreten würden. Ja? Und Bhante hat das abgelehnt und hat gesagt, geh nicht zu mir, obwohl wir gut befreundet sind, geh und versuch, diese Zeremonie durchführen zu lassen vom ältesten Mönch in Indien. Ja? Weil das hat dann eine größere Wirkung für die ganze, auch für die Außenwelt. Also sozusagen taktisch gedacht für die Unberührbaren. Und das ist dann auch so gemacht worden. Und darum besucht Bhante halt jedes Jahr diese vormaligen Unberührbaren, diese neuen Buddhisten. Ja? Und er gibt also Vorträge, erklärt den Dharma, er schließt Freundschaften, er macht Kontakte, er führt die Leute an den Dharma ran. Eigentlich nicht so verschieden von dem, was er mit uns macht. die neuen Buddhisten Indiens sozusagen. Und davon gibt es also jetzt auch Tausende und Hunderttausende. Die 380.000 waren nur die erste Welle der Bekehrung und des Übertretens zum Buddhismus, sondern so weitere Hunderttausende sind übergetreten. Und dann kommt 1964 eine große Veränderung in Bhantes Leben und bekommt einen Brief aus England, einen besonderen Brief aus England, und bekam weiterhin auch Briefe aus England, eine Einladung des English Sangha Trust. Dieser English Sangha Trust bat ihn, die gespaltenen englischen buddhistischen Gruppen zusammenzuführen. Die waren sehr zerstritten. Es waren vor allen Dingen zwei Lager. Und er wurde gebeten, als der älteste englisch geborene Bhikkhu diese beiden gespaltenen Lager zusammenzuführen. Und er wurde eingeladen, auf mehrere Monate auf Besuch zu kommen. Und er hat das getan, hat seine Lehrer um Rat gebeten, die haben zugestimmt, hat sich verabschiedet von seinen Freunden für mehrere Monate, ist nach England gekommen und ist 2 Jahre geblieben. Er ist sehr aktiv mit allen buddhistischen Gruppen, nicht nur mit den zwei, sondern mit allen, und schafft es tatsächlich, zusammenzubringen, auch in relativ kurzer Zeit. Und Bhante sieht das Potenzial, ja, und die Möglichkeiten für Buddhismus im Westen. Bhante ist 20 Jahre in Indien gewesen und nicht einmal zurückgekommen. Man muss sich das auch ein bisschen vorstellen, ne? Wie das gewesen ist. Also das Vorkriegs-England, das er verließ, 1944, und zurückkommt erst 1964. Und er sieht also das Potenzial für den Dharma im Westen und beschließt umzusiedeln. Und wiederum nach Rücksprache mit seinen Lehrern, auch seinen Freunden, die ihn alle so ja, zusammen gehen lassen und sagen, ja, mach das, das ist wichtig, du kannst das, zieht er also um in den Westen. Die etablierten Institutionen in England jedoch wollen ihn nicht mehr unterstützen. Und daher ist er also jetzt auf einmal sehr, sehr abrupt, eigentlich sehr, sehr, sehr unvermittelt und unerwartet kam diese Absage dieser Institution, ist er auf einmal frei, eine neue buddhistische Bewegung aufzubauen. Ja, und diese neue buddhistische Bewegung sind wir, ja, die FWBO. 1968 wird der westliche buddhistische Orden gegründet mit der Ordination der ersten 12 Ordensmitglieder. Und hier schließe ich auch schon mal einen Überblick über Bhantes Leben, denn der Rest seiner Geschichte ist eng mit der Geschichte der FWBO verwoben. Ja. Bhante gibt weiterhin hunderte von Vorträgen. Hat man gesagt, er hat in seinem Leben viele tausend von Vorträgen gegeben. Lädt seine Schüler auf Studienseminare ein. Davon hat er 120 mittlerweile gegeben, 120 verschiedene Texte. Er schließt Freundschaften, ja? Er unterstützt und ermutigt seine Schüler und seine Freunde. Er ordiniert ca. 500 der 700 Ordensmitglieder, das ist eine Schätzung von mir. Er reist, besucht seine Schüler, natürlich nicht zuletzt in Indien. Und er schreibt Dharma-Bücher, seine Autobiografie, Gedichte. Bhantes Tagesablauf heutzutage steht also so aus, dass er recht früh aufsteht, so 5 oder 6 Uhr, manchmal wacht er sogar noch früher auf, meditiert mit seinem Freund, mit dem er zusammenlebt in London, und widmet den Morgen seiner Autobiografie oder anderen literarischen Projekten, Büchern, Artikeln. Meistens besuchen ihn nachmittags Schüler, Bekannte, Freunde. Und er hat auch noch vielfach Entscheidungen zu treffen in wichtigen Projekten, dass einfach um Rat gefragt wird. Er hat sehr viel Korrespondenz, Sie können sich das sicher vorstellen, wie viele Hunderte und Tausende von Leuten ihm auch Briefe schreiben. Und ja, viele Leute möchten halt gerne auch was von ihm mal hören. Also wenn ich ihn besuche, hat er oft Tage und Wochen lang keine Zeit gehabt, zum Beispiel ins Theater zu gehen. Er sagt immer wieder, er hat jetzt wieder mehr Arbeit als je zuvor. Ja. Und hat sich also in den letzten Jahren auch sehr viel zurückgezogen von sehr vielen Verantwortungen, die er noch inne hatte vor einigen Jahren. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagte, ich habe wieder mehr Arbeit als je zuvor. Ja. Und dann guckt er so, nicht bedrückt, aber so ein bisschen nachdenklich. Und dann sagt er, naja, die Bewegung wächst. Ja. Aber er sieht gut damit aus. Also ich finde, er sieht sehr gut aus. Und ich ziehe ihn dann auch so ein bisschen auf und sage, ja, der vielen Arbeit sieht so aus wie das blühende Leben. Ne? Und das kann er dann auch nicht verneinen, das stimmt ja auch. Aber er fragt dann auch mich immer, ob ich dann also auch viel und hart arbeite da, wo ich gerade bin. Ja? Und wenn ich dann sage, ja, kann ich also ehrlichen Herzens sagen, dann sagt er, oh gut. Okay,